Ostern. Da gedenken wir und feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und doch ist die Auferstehung schon immer ein umstrittenes Thema gewesen, schon früher damals wie auch heute. Die Frage, ob es geschehen ist oder nicht, wo die Nichtgläubigen sagen, nein, das kann nicht sein, das kann doch nicht so gehen, es ist nicht so. Und doch ist es elementar für unseren Glauben, so wie es auch Paulus schon gesagt hat, wenn der Auferstehung nicht gewesen ist, dann ist alles Predigen sinnlos, dann ist alles, der ganze Glaube, einfach nichts, was daran hängt. Ich habe da eine hilfreiche Aussage von dem theologischen Professor Eckstein gelesen, den er als Historiker, als Historiker und Theologe, was er gemacht hat. Und er hat gesagt, Gott und damit auch die Auferstehung lassen sich durch die Historiker, welche ganz spezielle Kriterien haben, wie sie etwas beurteilen müssen, ob etwas geschehen ist oder nicht. Also Gott und die Auferstehung lassen sich durch die Historiker weder beweisen noch widerlegen. Gott entzieht sich da dem Zugriff der Historiker. Er lässt sich da nicht fassen, dass sie sagen können, ah, ja, es ist geschehen oder nein, es geht nicht. Gott ist nur erfahrbar, dem halt, wem er begegnet. Dass man sagen kann, ja, Gott ist mir begegnet, ich habe es erlebt. Und diese Erfahrungsberichte, diese Glaubensberichte, das ist dann das Spannende, die sind gut historisch belegt. Da muss ein Historiker sagen, ja, da gibt es so viele Berichte, was all diese Menschen erlebt haben, das haben diese alle damals geschrieben, das ist so. Ein Erfahrungsbericht hat Maria Magdalena abgelegt. Sie war eine der Frauen, die am Sonntagmorgen hin zum Grab gegangen sind, früher morgen, die Jesus da den Leichnam vorbereiten wollten für die ganzen Trauerzeremonien, halt für die Grablegung. Und sie haben dann das Grab leer gefunden, sind dann wieder zurück zu den Jüngern, haben sie ihnen gesagt, hey, das Grab ist leer. Die sind dann mitgegangen, haben sich das Grab angeschaut, geglaubt und sind dann wieder gegangen. Also es war wahrscheinlich der Apostel Petrus und Johannes, die dahin gegangen sind. Warum Maria dann allein zurückgeblieben ist und die Jünger gegangen sind, das wissen wir nicht. Das erzählt uns die Bibel nicht. Der Bibeltext berichtet nur, Maria ist wieder allein am Grab. Und was dann geschehen ist, welche Begegnung Maria erlebt hat, darüber berichtet Johannes in seinem Evangelium im 20. Kapitel in den Versen 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich hin, ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Was ist also in diesem Bericht geschehen? Was hat Maria da berichtet, was sie erlebt hat? Zuerst einmal sicher, Maria trauert. Sie trauert um den Verlust, den sie erlitten hat. Und der Verlust, der war nicht gering. Maria hat ihren Retter verloren. Jesus Christus, er ist gestorben. Er, der sie gerettet hat. Sie, die Sünderin, aus der Sünde hinausgeholt hat. Ihr einen neuen Wert gegeben hat. Ihr gezeigt hat, schau mal, du Maria bist wertvoll. Auch wenn die Gesellschaft dich vorher ausgestoßen hat, auch wenn sie gesagt hat, nee, das ist so einer am Rand draußen, braucht man nicht, hat Jesus ihr gesagt, nein, du bist wertvoll. Du bist geliebt. Du bist eine liebenswerte Person. Du bist wer und nicht wertlos. Jesus hat ihr Halt gegeben. Sie hat in Jesus neue Lebenshoffnung gefunden, neue Lebensfreude. Und nun ist Jesus tot. Und so auch, ihr Halt, der ist weg. Das hat ihr so, könnte man sagen, so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Alles ist irgendwie in Scherben. Und selbst der Leichnam von Jesus ist nicht da. Da, wo sie ihr noch hätte vielleicht Abschied nehmen können, trauern können, ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringen können. Sie hat nicht mal die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Können Sie die Verzweiflung von der Maria spüren? In so Situationen können wir auch kommen. In Situationen, wo wir denken, es ist alles aus. Es geht nicht mehr weiter. Ich bin am Ende. Schluss. Alles ist kaputt. Wo dann die Fragen kommen, wieso ist das nur so geschehen? Wieso ist es so gekommen, wie es jetzt ist? Und wir wissen nicht, wieso. Und in der Situation kann es dann gut sein, es kann da leicht geschehen, dass dann die Frage kommt, wieso hat denn Gott das zugelassen? Es gibt Situationen, wo einem die Gewissheit, dass Jesus für uns gestorben ist und auch verstanden ist, damit wir leben können, dass die in Frage gestellt wird, diese Gewissheit. Wo es scheint, jetzt hat mir jemand Jesus Christus weggenommen. Ich habe ihn nicht mehr. Jetzt ist Jesus für mich nicht mehr greifbar. Er ist unnahbar fern. Ich denke, so ähnlich hat sich Maria gefühlt. Sie ist blind vor Trauer und Verzweiflung am Grab. Aber etwas hat sie gemacht. Sie ist geblieben. Sie hat sich ja nicht der Trauer gestellt und ist nicht geflohen, weggegangen, verdrängt. Sie ist nicht davon gelaufen. Aber sie war trotzdem gefangen. Gefangen in ihrer Verzweiflung drin. Und so eine Trauersituation, eine Verzweiflungssituation alleine zu bewältigen, ist sehr schwer oder fast unmöglich. Maria brauchte Hilfe. Hilfe von jemand anderem, der zu ihr kommt, ein Mensch oder halt eben Gott. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wenn wir so verzweifelt sind, wenn wir so nicht mehr ein- und auswissen, brauchen wir jemand. Jemand, der uns weiterhilft. Jemand, der uns vielleicht nur das Ohr leiht. Das Spannende, dass wir uns gegenseitig brauchen, besonders in solchen schweren Situationen, diese Erkenntnis ist auch in anderen Lebensbereichen angekommen. Nicht nur im Glauben drin. So gilt zum Beispiel bei der Feuerwehr oder bei allen Rettungskräften die Regel, dass wenn etwas Tragisches geschehen ist, bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder Sanität, wo vielleicht jemand gestorben ist oder sonst einfach in eine Situation gekommen ist, wo man sagt, oh, das könnte nachgehen, da könnte jemand noch lange damit kämpfen müssen, dass denn da die Regel, diese Person oder die Rettungskräfte werden nicht alleine gelassen. Es wird ein Gesprächsangebot geben. Zum Beispiel, dass ein Notfallseelsorger kommt und ein Gespräch führt. Oder es gibt zumindest ein Debriefing, also das heißt, alles, was geschehen ist, wird nochmals zumindest unter den Kollegen Revue passieren lassen. Dass man sich nochmal überlegt, sich nochmal diesen ganzen Situationen stellt in Personen, die einen verstehen können. Und so jemand hat auch Maria gebraucht. Jemand, der mit ihr diesen Weg geht. Und da sind ihr die Engel begegnet. Sie sprechen sie an. Frau, was weinst du? Sie ziehen da keine Schlüsse. Sie stellen keine Mutmaßungen an, sondern sprechen einfach nur das Offensichtliche aus. Aber gleichzeitig mit diesem Ausspruch zeigen sie, du bist nicht allein. Es ist jemand da, der dir zuhört. Es ist jemand da bei dir, dass du eben nicht alleine bist. Maria tut das gut. Sie fängt an zu reden. Der Kummer, kann man sagen, findet eine Bahn aus hier heraus, so dass sie mit der Klage beginnen kann und so auch mit der Trauerarbeit beginnt. Sie verlässt eigentlich ihr Trauergefängnis. Aber der Fluss ist zu tief, als dass das einfach reichen würde. Sie braucht da einen Spezialist. Und an dem Punkt, als sie einen Schritt aus diesem Trauergefängnis hinaus macht, als sie beginnt, sich zu öffnen, da begegnet ihr Jesus. Jesus sucht Maria auf. Es ist nicht Maria, die da irgendwo hingehen muss oder die Jesus sucht, sondern Jesus begegnet da an dem Punkt der Maria. Und er spricht sie auch zuerst an. Und zwar mit den gleichen Worten, die auch die Engel gesagt haben. Frau, was weinst du? Nur fügt er dann noch hinzu, und wen suchst du? Es ist eigentlich eine ganz unpersönliche Ansprache. Maria, sie sieht Jesus. Aber sie erkennt ihn nicht. Sie sieht ihn zwar und weiß auch, also das ist eine Person, die ist wirklich leibhaftig da. Sichtbar, lebendig. Jesus ist da. Und doch erkennt Maria ihn nicht. Sie meint, es sei der Gärtner. Das ist halt, weil Jesus sich noch nicht zu erkennen gibt. Erst will er wissen, wen sie sucht. Und sie macht auch einen weiteren Schritt. Wenn auch nicht so, wie wir es vielleicht erwarten würden. Sie sagt dann nicht, wen sie sucht, sondern sie will den Leichnam holen von Jesus. Sie fragt, wo ist er? Und dann gehe ich ihn holen. Sie will ihn zurückbringen. Sie will also etwas tun, was sogar über ihre Kräfte geht. Haben Sie schon mal versucht, eine erwachsene Person zu tragen? Wenn diese Person Ihnen nicht mithilft und das alleine, dass es dann aber auch noch würdevoll ist, also nicht einfach nur die Person nehmen und so über die Schulter zu werfen wie einen Sack Kartoffeln, sondern halt eben in Würde. Das geht nicht. Das schafft man nicht alleine. Das kann man nicht. Und doch möchte das Maria tun. Sie möchte etwas halt für Jesus tun, es irgendwie zustande bringen. Sie wäre zumindest bereit, es zu versuchen. Und da spricht Jesus sie an. Direkt, ganz einfach, mit einem Wort. Maria, mehr nicht, mehr sagt er nicht. Und das reicht. Es ist ein Ruf, wie wir es auch aus Kindertagen kennen, wo die Eltern unseren Namen rufen und wir dann wissen, ja, das ist jemand, der mich sucht. Es ist jemand da, der mich kennt, mich bei meinem Namen kennt, der mir helfen will. Wir haben auch so etwas Ähnliches erlebt aus der anderen Sicht, als der Sicht mit den Eltern, mit unserer Amanda. Als sie etwa noch so ein dreijähriger kleiner Knopf war, da sind wir mal mit ihr zusammen in ein großes Kaufhaus gegangen. Nur, sie wollte dann natürlich alleine laufen, nicht mehr im Kinderwagen, also im Einkaufswagen drin sitzen, sondern alleine gehen. Und dann kam es, wie es kommen musste, wir haben sie verloren. Irgendwo drin, ich habe gedacht, sie läuft mit der Jacqueline mit, die Jacqueline hat gedacht, sie läuft mit mir mit. Und sie hat sich wahrscheinlich irgendwo etwas gesehen, gewartet oder keine Ahnung was, sie war in jedem Fall weg. Wir haben sie natürlich dann angefangen zu suchen und zu rufen. Gerufen, Amanda! Und dass sie dann uns gesehen hat, beziehungsweise uns gehört hat, sie war da vorher still und leise, versucht tapfer zu sein, aber sie uns dann gehört hat, gesehen hat, war sie erleichtert, so erleichtert, dass sie gleich in Tränen ausgebrochen ist. Sie war erleichtert, ja, zu wissen, Mama und Papa sind da, ich bin nicht alleine. Und so eine Erleichterung können wir auch erleben, wenn Christus in unser Leben tritt, wenn er uns bei unserem Namen ruft, wenn er zeigt, ich suche dich, denn er sucht jeden von uns. Er geht jedem von uns nach. Damit wir dann auch antworten können, so wie es auch Maria erkannt hat. Sie hat erkannt, ja, da ist der Herr Jesus, der gesprochen hat. Mit diesem Erkennen hat sie eigentlich auch eine Aussage von Jesus Christus, die er vorher gemacht hat, erfüllt, gezeigt, ja, das stimmt. Denn Jesus hat gesagt, meine Schafe erkennen meine Stimme. Und dieses eine Wort, Maria, hat ausgereicht, dass Maria wusste, ja, das ist der Herr Jesus. Dass sie gleich sich umgedreht hat und gesagt hat, Rabuni, also eben, mein Meister. Können Sie vorstellen, wie sich Maria in dem Augenblick gefühlt hat? Ich nehme an, so richtig erleichtert, erstaunt, begeistert. Und ich kann mir da richtig vorstellen, wie sie da ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen will. Vielleicht auf Jesus zuspringen will. Oder etwas sonst vielleicht, was sie auch tun würden, vielleicht umarmen will, drücken will, ihm Ehrerbietung erweisen, vielleicht sogar anbeten. Und da sagt Jesus, nein, fass mich nicht an. Was steckt hinter diesem Nein? Hinter dieser Aufforderung, ihn nicht anzufassen? Die Skeptiker würden jetzt gleich sagen, ja, ganz klar, das war eine Illusion. Wenn sie ihn angefasst hätte, hätte sie gleich gemerkt, das ist nur eine Einbildung, da wäre alles in Rauch aufgegangen. Aber das war eben nicht so. Denn Jesus, er hat gegessen, er hat getrunken. Er ließ sich sogar von Thomas, der nicht geglaubt hat, in die Wundmale fassen. Zeigen, dass er schauen konnte, wo die Nägel durch die Hände gegangen sind, wo der Lanzenstich in die Seite war. Und er konnte es anfassen. Also er war wirklich aus Fleisch und Blut. Es geht also nicht um die Körperberührung. Sondern was halt mit dieser Körperberührung mitschwingt. Denn Christus ist nicht einfach wieder da, um da weiterzumachen, wo er vor der Kreuzigung war. Hat einfach jetzt wieder bei den Menschen zu sein, mit ihnen zusammen weiter den Weg zu gehen. Denn in der Begeisterung von Maria steckt der Wunsch, Jesus jetzt zurückzuhaben. Bei sich zu behalten. Jesus soll sie nicht mehr verlassen. Und da sagt Jesus, nein, das ist nicht möglich. Ich werde heimgehen, ich werde zu meinem Vater gehen. Ich werde zu meinem Vater auffahren. Aber trotzdem, diese Begegnung, obwohl da Jesus sagt, nein, fass mich nicht an, was ziemlich hart klingt, trotzdem hat diese Begegnung mit Jesus, der Ruf von Marias Namen, ausgereicht, dass Maria gestärkt und getröstet weitergehen kann. Denn Jesus sagt nicht nur nein, sondern er sendet Maria. Maria soll zu den Brüdern von Jesus Christus gehen. Und ihnen sagen, dass Jesus zum Vater geht, dass er heimkehrt. Es ist spannend, dass da der Herr Jesus Christus nicht von den Jüngern spricht, nicht von den Aposteln. Maria soll nicht zu den Jüngern gehen, sie soll nicht zu den Aposteln gehen, sondern zu den Brüdern. Er spricht also nicht von den Nachfolgern, sondern erhebt die Nachfolger zu seinen Brüdern. Und seinen Schwestern. Er nimmt uns alle auf in die Familie von Gott. Und so sagt er eben zu Maria, geh hin. Sag's meinen Brüdern. Sag ihnen, dass ich jetzt heimgehe. Zu meinem Vater und zu meinem Gott. Weil ich auch gleichzeitig euer Vater und euer Gott ist. Er betont das richtig. Dass es so geschehen ist, dass er jetzt alle aufnimmt. Denn er ist quasi der Erstgeborene. Und er nimmt uns alle mit in die Beziehung zu seinem Vater. Davon erzählen und zeugen wir, wenn wir berichten, wie halt eben auch die Maria berichtet hat. Denn sie ist hingegangen. und hat erzählt, was sie erlebt hat. Sie hat von der Offenbarung von Jesus Christus erzählt, was Gott ihr gezeigt hat, was ihr alles begegnet ist. Sie ist hingegangen zu den Jüngern und hat gesagt, ich habe Jesus gesehen. Ich weiß, dass Gott mein Vater, unser Vater nun ist. Sie hat einen Bericht abgelegt. Eben der Glaubensbericht, der Berichte, die wir lesen dürfen, die wir haben dürfen und auch die wir weitererzählen können. Weil wir nicht nur diese Berichte haben, sondern halt eben auch Gott in unserem Leben begegnet. Dass wir dann auch weiter erzählen können. Christus ist auferstanden. Er ist eben wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Und er hat uns in seine Familie aufgenommen. Amen.